Militärflughafen Köln-Wahn, Herbst 2006. Die Abflughalle füllt sich mit immer mehr Bundeswehrsoldaten. Sie alle tragen das zu dieser Zeit noch recht exotische Wüstentarnfleck, gemischt aus Gelb- und Khaki-Tönen. In wenigen Minuten wird die Luftwaffe sie nach Nordafghanistan bringen, ins deutsche Lager Mazar-i-Sharif.
In der afghanischen Provinz Helmand sprengte sich gestern ein Selbstmordattentäter in die Luft. Er riss einen britischen Soldaten und zwei Kinder mit in den Tod. Ein Soldat und sieben weitere Zivilisten wurden verletzt.
Auf einem Bildschirm in der Abflughalle berichtet Bundeswehr-TV darüber, wie es in den anderen Landesteilen zugeht. Dort, wo nicht Deutsche, sondern Briten oder Amerikaner die Kontrolle haben.
Der Attentäter fuhr an einer Patrouille britischer Soldaten vorbei und zündete dabei einen Sprengsatz. In diesem Jahr sind bisher mindestens 18 britische Soldaten in Afghanistan getötet worden.
Bisher ist es noch nicht so konkret an uns angekommen oder dass ein Anschlag gewesen wäre. Es war alles doch relativ weit weg im Süden von Afghanistan.
Was sich bei Briten und Amerikanern abspielt, sieht nach Krieg aus, sagt ein Militärpfarrer. Auch er im Bundeswehr-Tarnfleck.
Aber Gott sei Dank, wie gesagt, haben wir hier immer noch, zumindest in Mazar-i-Sharif, relativ friedliches Dasein.
Ich habe ja bewusst nicht von Krieg gesprochen.
Franz Josef Jung, CDU, damals Bundesminister der Verteidigung.
Im Krieg mache ich keine Schulen, beim Gegner baue ich auf oder Krankenhäuser oder Verkehrsinfrastruktur, was wir alles gemacht haben. Und das hat sich ja auch bewährt. Wissen Sie, wenn die Leute unsere Flagge gesehen haben im Hubschrauber, haben die auf dem Feld die Arbeit eingestellt und haben uns zugewunken.
Der verlorene Frieden. Deutschlands Einsatz in Afghanistan. Feature-Serie von Mark Turner.
Seit 2001 hat sich die Lage für die Menschen spürbar verbessert. Die Erfolge sind messbar. 7 Millionen Kinder gehen zur Schule. Vor 10 Jahren waren es 1 Million. 2001 durfte kein Mädchen die Grundschule besuchen. Heute liegt ihr Anteil bei mehr als einem Drittel. Die Frauen stellen im afghanischen Parlament mehr als ein Viertel der Abgeordneten.
Informationsvideos der Bundesregierung verbreiten Optimismus. Afghanistan, ein Land im Aufbruch. Tatsächlich haben viele die Ärmel aufgekrempelt. All jene, denen die Herrschaft der Taliban wie ein Albtraum vorgekommen war und die nach deren Ende auf einen neuen, modernen Staat hoffen. Menschen wie Ahmed Hashemi und seine Frau Mahsa Tahi. Ich treffe sie im Herbst 2020 in Hamburg, wo sie als Geflüchtete leben.
Damals war gar nichts in Afghanistan. Das war alles neu. Ich hatte auch eine private Stiftung, Kultur und Bildung. Ich habe auch im Bildungsministerium gearbeitet. Ich war Berater von dem Minister.
Eine der Bevölkerung verantwortliche Regierung, eine unabhängige Justiz und eine freie Presse. Dass all das auch in einem Land wie Afghanistan funktionieren kann, davon will Hashemi möglichst viele seiner Landsleute überzeugen und gründet eine Zeitung. Sie soll den neuen Verantwortlichen im Land kritisch auf die Finger schauen.
Ich hatte eine private Zeitung. Eine Zeitung, das täglich kommt und fast 50 Leute mit mir gearbeitet. Nur in Zeitung.
Hashemis Frau Mahsa Tahi ist schon seit ihrer Kindheit auf der Flucht.
Als ich war unter 1 Jahr alt, glaube ich, 8 Monate, 9 Monate, ich und meine Familie sind geflüchtet nach Iran wegen Rote Armee. Und danach, als ich war 13 Jahre alt, wieder zurückgekehrt nach Afghanistan.
Jetzt, nach dem Verschwinden der Taliban, erhofft sie sich nun endlich Normalität. Und das heißt für sie eine akademische Laufbahn und dann ein Leben als Journalistin, Autorin oder Filmemacherin.
Ich hatte so viele Trauma, das weiter in Afghanistan leben, dort studieren. Ich habe immer geschrieben und Schriftsteller geworden. Das war mein großer Traum. Ich hatte so viele Idee zu arbeiten in meinem Heimatland. Ich hatte so viele Hoffnung. Ich habe gedacht, dass ich kann von meinen Menschen etwas arbeiten, meinte ich, etwas zu tun.
Reinhard Erös, ein ehemaliger Oberstarzt der Bundeswehr, der sich seit seiner Pensionierung in der Entwicklungshilfe engagiert, hält die Zeit damals für reif, in Afghanistan ein flächendeckendes Bildungswesen aufzubauen.
Taliban sind jetzt weg von den Machtpositionen, jetzt müssen wir wieder arbeiten. Da bin ich runter, 2-2 habe ich das angeguckt und stellte halt dann fest, jawohl, Krieg gab es kein mehr. Die Nordallianz und die amerikanischen Truppen sind also aus dem Norden durch das Land gezogen, haben die Taliban von politischen Machtpositionen entfernt. Und jetzt habe ich dann mir gesagt, jetzt musst du schauen, dass du das Land mithilfst, wieder aufzubauen.
Erich sammelt deutsche und afghanische Unterstützer und kann schon wenige Jahre nach dem Sturz des Taliban-Regimes eine beeindruckende Bilanz vorweisen.
30 Schulen, die wir dort betreiben, Krankenstationen, eine Uniklinikabteilung mit neugeborener Medizin, eine Universität in der Provinz Lachmann, an der 1800 junge Afghaninnen und Afghanen studieren.
Gentlemen, aircraft commander, Captain Albert Davis Crew, would like to welcome you aboard our German Air Force Airbus A310 to Termes. The flight time to Termes will be 6 hours.
Dass es im deutsch kontrollierten Norden so ruhig zugeht, ist aus deutscher Sicht kein Zufall. Politiker verweisen immer wieder auf Deutschlands besondere Rolle. Anders als die USA, England und Frankreich werde man eben nicht als Kolonialmacht wahrgenommen, sondern als ehrlicher Makler. Deutschlands traumatische Erfahrung mit dem Krieg befähige das Land nun in besonderer Weise, Konflikte besser als andere friedlich zu lösen. Wenn überhaupt militärisch, werde zivil-militärisch agiert. Zivil-militärisch. Das eigens für den Einsatz neu geschaffene Wort drückt sich vor Ort auch darin aus, dass die Bundeswehr nicht von Stützpunkten, Militärbasen oder Kasernen aus agiert, sondern in den sogenannten PRTs, den Provincial Reconstruction Teams, zu Deutsch den Provinzwiederaufbauzentren.
Ich glaube, das PRT-Konzept ist vernünftig. Es gibt eine zivile und eine militärische Ebene, die miteinander gemeinsam auch Entscheidungen treffen.
Der SPD-Politiker Nils Annen, späterer Staatsminister im Auswärtigen Amt, ist 2006 ein enger Mitarbeiter des damaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier.
Dort wird zusammengearbeitet mit den Regierungsinstitutionen, die beteiligt sind, die 4 Ministerien, das Auswärtige Amt, Verteidigungsministerium, Innenministerium und vor allem Entwicklungshilfeministerium, koordinieren sich.
Der Krieg überwunden durch diejenigen, die ihn eigentlich verkörpern, durch die Militärs. Soldaten nicht mehr als Zerstörer, sondern im Gegenteil, als diejenigen, die entweder selber aufbauen oder die den Aufbau sichern und beschützen. Vernetzte Sicherheit, so lautet dafür der Begriff. Ein Terminus, der in der öffentlichen Wahrnehmung die bisher gängige Vorstellung vom Krieg ersetzen soll.
Ohne Entwicklung keine Sicherheit und ohne Sicherheit keine Entwicklung. Das Konzept der vernetzten Sicherheit ist aus meiner Sicht das Richtige und das ist nicht unmittelbar zu verantworten, wenn ich dann immer nur von Krieg spreche.
Termes, Usbekistan, Oktober 2006. Nach kurzem Zwischenaufenthalt steigen die Soldaten hier um. Das deutsche Lager in Mazar-i-Sharif ist noch im Bau und verfügt über keine Landemöglichkeit für den Bundeswehr-Airbus. Stattdessen stehen Propellermaschinen vom Typ Transall bereit.
Also das ist alles ein bisschen eng hier. Das geht. Ich bin ein rankenschlanken Kerl. So, moin, ich möchte mich mal kurz vorstellen. Ich bin auf Feld Altenburg. Wir fliegen Sie nach Mazar. Flugzeit dauert 30 Minuten in etwa. Wenn Sie gleich einsteigen, achten Sie darauf, dass Sie nicht stolpern. Da sind schon einige Leute drin und auch einige Ketten liegen da im Weg. Gleich den Beckengurt umlegen und bitte nicht wieder abschnallen und nicht aufstehen, nicht spazieren gehen. Wenn Sie hinfallen und Sie haben von mir nicht die Erlaubnis gehabt, dass Sie sich abschnallen dürfen, zahlen Sie das selbst. Jetzt kommt die Bundeswehr nicht für auf. Irgendwelche Fragen noch? Keine? Angenehm Flug.
So, ja, so gut, das teilt gerade auch Truppenausweise und Pässe aus. Ja, so, wir teilen jetzt gerade auch Truppenausweise und Reisepässe aus. Wenn Sie die Pässe gleich empfangen haben, können Sie auch sofort an Bord.
Nach dem Einsteigen richtet man sich im Frachtraum ein. Auf langen Bänken, einander gegenüber sitzend. In der Mitte sind in Netzen Gepäck, Verpflegung und Nachschub für das Bundeswehrlager festgezurrt. Am Boden zeigt sich gleichmäßig ockerfarbenes Gelände. Gesellschaftlich betrachtet ist die Gegend alles andere als homogen. Im Norden Tadschiken und Usbeken, im Süden Paschtunen, deren Wohngebiete bis nach Pakistan reichen. Im 19. Jahrhundert Schauplatz des Great Game zwischen dem Zarenreich und dem britischen Empire. Im Kalten Krieg umstritten, zwischen Ost und West. Als die Reagan-Administration die Dschihadisten unterstützte, ahnte noch niemand, dass den Mujahedin, den Siegern über die Rote Armee, zuerst die Taliban folgen würden und dann die Al-Qaida. Und dass durch deren Attentat am 11. September 2001 das World Trade Center in Schutt und Asche sinken würde. Und jetzt Afghanistan, Entwicklungsland der Demokratie. Und dabei die Bundeswehr als Lehrmeister vor Ort.
Die eigentlich schon mal rauchen und danach aufsitzen. Und die keine Schutzwesten haben, dass sie schon alle zwei Stück haben. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Ja, eine setzen wir vorne rein.
Ein Presseoffizier bittet auf die Ladefläche eines Mungo, eines geländegängigen Mannschaftstransporters der Bundeswehr.
Das Feldlager in Mazar-i-Sharif ist das größte Feldlager, das die Bundeswehr betreibt. Alles noch im Werden und das wird auch noch eine Weile dauern, also schätzungsweise ein halbes Jahr. Die Bundeswehr ist ja für den Norden Afghanistans zuständig, Regional Command North, und in Afghanistan etwa 2700, 2800, die Zahl schwankt immer. Also die maximale Obergrenze liegt bei 3000. Feldlager ist am Randbezirk, also auch nicht in der Stadt drin.
Durch die Stadt zu gehen?
Nein, das ist nicht üblich. Also wir bewegen uns hier eigentlich nur mit einem Auftrag. So einfach mal durch die Stadt gehen, wie man das zum Beispiel in Sarajevo macht, das findet hier nicht statt. Hier sind halt Sicherheitsvorkehrungen.
Camp Marmal erstreckt sich auf den ersten Blick über eine riesige, kaum zu übersehende Fläche, die von den Felsen des Marmalgebirges eingefasst wird. Kiesbelegte Straßen, an denen Entwässerungsgräben entlanglaufen. Dazwischen Viertel von rechteckigen, einstöckigen Gebäuden aus Containern oder Fertigbauteilen. Manchmal auch aus robust wirkenden Zelten, deren schlauchartige Vorbauten von Holztüren verschlossen werden. Einzelne markante Punkte fallen auf. Die Riesenhalle der Kantine etwa, oder eine Art Marktplatz, um den herum sich Einkaufs- und Telekommunikationsbaracken reihen.
Mein Name ist Fischer, Hauptmann der Reserve, Diplom-Ingenieur für Bauwesen und Sachverständiger in diesen Gebieten. Ich bin der Leiter des Planungsbüros des Baubüros Mazar-i-Sharif.
Hauptmann Fischer ist derjenige, unter dem das Lager seine jetzige Form gewonnen hat. Der militärische Bauleiter ist gehalten, afghanische Kräfte anzustellen, denen die Aufbauarbeit gemäß dem zivil-militärischen Ansatz Lohn, Brot und Fachkenntnisse bringen soll. So jedenfalls die Theorie.
Sie sagen, pass auf, du machst hier diese Ecke und malst das auf. Ich schwöre es Ihnen, an dieser Ecke ist ganz bestimmt nicht die Ecke. Da ist vielleicht eine Tür oder irgendwas drin. Weil sie können das rational nicht umsetzen. Und ich habe, bilde ich mir jedenfalls ein, eine gewisse Ausbilderfähigung aus meiner Erfahrung heraus. Die strahlen sie an, die lächeln und nicken mit dem Kopf. Dann drehen sie sich um und dann bauen sie statt der Wand eine Bodenplatte. Das ist so.
Den untersetzten weißhaarigen Norddeutschen ziert ein unmilitärisch langer weißer Bart. Sein beigefarbener Tarnfleckanzug reicht ihm fast bis zu den Kniekehlen herunter. Im gebückten Gang mit rudernden Armen und schlafwandlerischer Sicherheit bewegt er sich durch parallel angelegte Lagerstraßen, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Seit beinahe 2 Jahren arbeitet er hier schon. Fischer besucht eine Baustelle, auf der Afghanen unter der Aufsicht deutscher Pioniere eine Mauer hochziehen. Und das mitten im Ramadan. Gut, sagt Fischer, seien die Afghanen in allem, was mit ihren eigenen Traditionen zusammenhängt.
Sie können eben diese Hockhaltung, die sie bei der Arbeit praktizieren, wenn der Arbeitsplatz tief liegt, können die stundenlang durchsetzen. Die sitzen den ganzen Tag in der Hocke, da würde jeder von uns langsam mal auf die Knie sinken und am Ende würde auf der Seite liegen, weil er das gar nicht mehr aushalten kann.
In der von Fischer beschriebenen Kauerhaltung arbeitet eine Gruppe von Afghanen gerade an einem rätselhaften großen Stein, der etwas abseits der Behausung im Nirgendwo steht.
Das ist hier das Ehrenhain. Und zwar haben wir eine Stelle ausgewählt, an der jeder dann, wenn er das Camp betritt oder befährt, vorbei muss. In diesem Ehrenhain werden dann die in ganz Nordafghanistan zu Tode gekommenen. Sie erinnern sich an das Busunglück in Kabul, da kommen dann so Plaketten dran mit Namen und so weiter und wie im Prinzip für die Gefallenen. Das muss man eben in einem, als mit Anspruch auf einen Kulturstaat, Kulturnation, muss man auch so etwas pflegen.
Das Busunglück in Kabul. Was Bauleiter Hauptmann Fischer nicht weiter präzisiert, das geistert immer wieder durch die Gespräche. Doch auf konkrete Nachfrage wird gern abgeblockt oder das Thema gewechselt. Gegenüber den Afghanen verstehen sich Bundeswehrsoldaten wie Bauleiter Fischer als die Botschafter der Moderne und des Rationalen. Doch plötzlich ist da etwas, bei dem der Schalter umgelegt wird. Etwas, das rational da ist, aber nicht da sein darf. Und wenn es nur angedeutet wird, bricht sofort das große Schweigen aus.
Wir hatten gerade Kontingenzwechsel. Wir waren auf einem Weg zu einem Auftrag und haben die Leute zum Flughafen begleitet. Wir waren halt im also zwei Fahrzeuge davor.
Holger, der eigentlich anders heißt, war als Angehöriger des deutschen Kommandos Spezialkräfte, KSK, von Anfang an in Afghanistan dabei. Und er kann sich sehr genau an dieses sogenannte Busunglück erinnern, gleich zu Beginn des deutschen Afghanistan-Mandats im Juni 2003. Der Bus, um den es geht, war voll besetzt mit Bundeswehrsoldaten und auf dem Weg zum Flughafen Kabul.
Ich kannte diese Strecke ja aus dem Jahr zuvor. Und an diesem Tag, es war ein Samstag, es war wirklich ab einem bestimmten Punkt komplett leer. Also die Straße war leer. Und ich weiß noch, ich habe zu meinem Kollegen gesagt, der war damals das erste Mal mit, es ist ungewöhnlich. Also eigentlich nach dem Freitag war am Samstag immer hier richtig was los. Die Trucks, die halt von Jalalabad rüberkommen und da waren so Parkplätze auch, die Tankstellen, das war alles sehr belebt und auch Handel und Wandel, was da getrieben wurde. Und da war halt leer, ab einem bestimmten Punkt. Man hat es registriert, dann hat es ja auch schon geknallt, also bis in die Umsetzung kam. Das, was da eigentlich sein könnte, dann ist ja schon passiert. Und wie wir uns erinnern konnten, hat ja auch ein Auto am Rand gestanden. Es hat dann diesen Knall gegeben und dann war der Bus nicht mehr auf der Straße. Also wir hatten ja einen auf dem Fahrzeug nach hinten sitzen und da sagte dann, der Bus ist weg. Und dann wird das gemacht, was wir halt gelernt hatten, also sichern. Und dann haben wir den Bus auch gesehen hinter dieser Tankstelle auf dem Feld. Und dann kamen auch schon die ersten rausgelaufen, die noch konnten. Dann haben wir halt angefangen, also Teil hat noch gesichert, Teil hat die Erstversorgung. Also wir haben die Leute halt aufgenommen.
4 tote deutsche Soldaten. Aus politischen Gründen, so Holger, sei der Anschlag auf den Bundeswehrbus öffentlich nie richtig dargestellt worden.
Es wurde ja immer verkauft, dass ein Auto probiert hat, sich reinzudrängen in den Konvoi und dann gezündet hat. Aber soweit wir uns erinnern konnten, haben wir noch ein Auto am Wegesrand, das stand da und sind vorbeigefahren und das war dann nicht mehr da.
Für Holger lässt das nur den Schluss zu, dass der Bundeswehrkonvoi kein Zufallsziel irgendeines fanatischen Einzelgängers war, sondern dass die deutsche Bundeswehr bewusst ins Visier genommen wurde. Also,
dass das so geplant war.
Der Busunfall war vor meiner Zeit. Aber natürlich waren auch in meiner Zeit entsprechende Gefechte und leider Gottes haben wir Gefallene zu verzeichnen hat. Ich habe ja bewusst von Gefallenen gesprochen. Ich habe auch von kriegsähnlichen Handlungen gesprochen.
Das Krieg zu nennen, dem widerspricht das Konzept des geschützten Aufbaus oder der vernetzten Sicherheit, wie Ex-Verteidigungsminister Jung es formuliert.
Und von daher bleibe ich bei meinen, ich sage es noch einmal, kriegsähnliche Handlungen, jawohl. Gefallene, jawohl.
Aber Krieg?
Nein, auf keinen Fall. Auch wenn ich noch so oft kritisiert werde.
Genau das habe ich ja damals schon für gefährlich gehalten. Also, dass den Leuten nicht die Wahrheit gesagt wird. Die ja unter völlig falschen Vorstellungen dahingegangen sind. Also, sie sind ja auch mit ihrer Taschenkarte in der Tasche, die ja wirklich nur defensives Handeln vorgegeben hat. Und heruntergegangen als sozusagen Friedensbewahrer oder Aufbauhelfer, so haben sich ja viele gesehen, aber eigentlich in eine Situation gestellt worden, die jederzeit kippen konnte, was ja dann auch passiert ist.
Auf der Baustelle am Lagerausgang geht Hauptmann Fischer auf den rätselhaften großen Stein zu, auf den die Afghanen in Kauerhaltung etwas eingravieren, das sie als Ausdruck vor sich liegen haben. Gefallene, aber ohne Krieg. Nachdem das politische Fingerspitzengefühl die Formulierung vorgegeben hat, sind jetzt die Fingerfertigkeiten der einheimischen Kunsthandwerker gefragt.
Die Überschrift ist zum Gedenken an unsere gefallenen Kameraden, die wir ja leider schon zu beklagen haben. Der zweite Teil ist der christliche Bezug. Biblisch, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Gleiche übersetzt in Englisch, dann wieder übersetzt in Dari und dann übersetzt in Pashtun. Und das ist mein Freund, den muss ich jetzt mal eben begrüßen. Das ist der Steinmetzmeister. Der ist einer der wenigen, der darf an der Blauen Moschee in Mazar-e Reparaturarbeiten machen. Er wird mir jetzt vieles erzählen, ich ihm auch. Wir beide sprechen nur unsere Sprache, aber das geht über die einfache Seele. Jetzt gucken Sie, jetzt nimmt er mich an die Hand und jetzt gehen wir durch. Ja, ich sehe das. Du hast das schön sauber gemacht und hast das nochmal punziert. Ja, ja, die Fugen hat er schön ausgekratzt und jetzt wird das dann nachher ordentlich verfugt. Und er ist, wie gesagt, der große Meister, der Steinmetzer. Alle, die hier arbeiten, arbeiten unter seiner Führung. Und er ist hier der alte Mann. In Afghanistan ist es so, wenn Sie ein alter Mann sind, dann werden Sie natürlich akzeptiert. Bei uns ist das manchmal andersrum. Wird Zeit, dass der verschwindet und so. Und hier ist es so, die haben die Weisheit, also des Lebens. Sie sagen zum Beispiel, wir können jeden Tag Tausende von Afghanen machen. Aber einen alten Mann, das bedarf mehrere 10 Jahre. Und so werden die Leute auch respektiert. Und das hat auch den Hintergrund, dass also mein Bart nicht so ganz kurz geschnitten ist, weil das die Brücke mit darstellt. Nicht allein, aber mit darstellt. Und er ist ein, also er ist eine Persönlichkeit, absolut. Ne?
Deutschland, Hort der Effizienz, des Modernismus in einem statischen Afghanistan, einem Hort der Vergangenheit und der Tradition. Besser also, jeder bleibt wo und was er ist.
Unsere Struktur ist einfach nicht durchsetzbar und es ist auch die Frage. Wissen Sie, die haben hier 5000 Jahre Kultur, was kann man ja verstehen darunter, was man will. Wir vielleicht 2. Was haben wir denen denn Besseres zu bieten? Denn wenn es etwas Besseres ist, müsste ja ihre Zufriedenheit steigen. Und wenn das nicht ist, dann muss ich sagen, dann tut dem Mann so, wie das ist, ne, sagt der Norddeutsche.
Wir waren mit 6 Mann, die aus dieser Richtung kamen. Ein paar Mann waren gerade hier um die Ecke. Und auf dem Weg hierher, da hatten wir Deckung genommen hinten an den Fahrzeugen. Ja, und dann hörten wir nur noch, es wurde immer lauter und dann schlug es halt hier ein und wir waren Luftlinie vielleicht. Ich war ungefähr 50 Meter entfernt, aber es waren noch 5 Kameraden vor mir.
Ob Krieg oder kriegsähnliche Zustände mit Gefallenen, etwas hat die Bundeswehr im Winter 2008 erreicht. Und dieses Etwas fällt ihren Soldaten im Feldlager von Kunduz buchstäblich auf den Kopf.
Ein paar Mann waren gerade hier um die Ecke. Ja, und nach der Detonation hörte man wohl die Steine. Die kamen ja überall auf den Dächern. Dong, 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 überall kamen die Steine runter. Glück gehabt. Hoffentlich bleibt es so.
In einem Büro in einer der sogenannten Atrien, gepanzerten Betonbauten rund um einen Innenhof, steht ein Bundeswehroffizier vor einer Karte. Er deutet auf die Dörfer der Umgebung, in denen er die Abschüsse verortet.
Hier gibt es schon aus früheren Zeiten sehr viele Pashtun, die also hier ansässig sind, ursprünglich dann vertrieben während des Bürgerkrieges und die sind jetzt zurückgekommen, zum Teil jedenfalls, radikalisiert aus Pakistan, zumindest einige, und machen uns das Leben schwer. Das sind die sogenannten Raketendörfer westlich und nordwestlich vom PRT. Aus diesen Bereichen werden sehr häufig Raketen auf das PRT in den letzten Wochen und Monaten abgefeuert.
Wer sich zu den ideellen Kraftquellen der Taliban begeben will, findet sie weniger im multiethnischen Kabul, sondern im paschtunischen Gürtel, der in Ostafghanistan beginnt und sich weit nach Pakistan erstreckt. Hier schlägt das Herz eines imaginären Paschtunistan, eines Landes, das es auf Karten nie gegeben hat, das kulturell gesehen aber desto einflussreicher ist. Das Paschtunwali, ein ungeschriebener Sittenkodex, regelt die Rolle der Frau, den Grundbesitz, den Wert der Gastfreundschaft und sanktioniert Verstöße gegen religiöse Traditionen. Hinter der Grenze im pakistanischen Peshawar liegt eine der größten Madrassen oder Koranhochschulen des Landes. Ein Hof von der Größe zweier Fußballfelder, darum herum mehrstöckige Gebäude mit Laubengängen. Oben die Zellen der Studenten, unten die Unterrichtsräume. Lingua franca ist hier nicht Arabisch, sondern Paschtu. Beim Anblick des Besuchers strömen die jungen Männer zwischen 16 und 25 zusammen. Alle gekleidet in Shalwar Kameez, die ortsüblichen weißen Hemdgewänder, die Köpfe bedeckt mit weißen runden Kappen. In dieser Koranhochschule sammelten sich Mitte der 1990er Jahre die Taliban, zu Deutsch Studenten. Und von hier aus gingen sie dann bewaffnet über die Grenze nach Afghanistan. Denn dort machen sich tadschikische, usbekische und paschtunische Dschihadisten den Sieg über die Sowjets streitig. Der Arzt und Entwicklungshelfer Reinhard Erös.
In den 90er Jahren, als der Bruderkrieg stattfand, das war der brutalste Krieg, den es in Afghanistan seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten gegeben hat. Dort wurde Massen geplündert, Massen vergewaltigt, Massen gemordet und so weiter. Im Bruderkrieg. Viel schlimmer als zur Zeit der sowjetischen Besatzung.
Die Mission? Die ethnisch motivierte Selbstzerfleischung unter den Mudschahedinen zu beenden.
Bums, die sind von Süden losmarschiert. Kandahar begann der Einmarsch oder begann das militärische Engagement der Taliban unter Führung von Mullah Omar. Ein ganz einfacher Dorffahrer war das im Prinzip, aber charismatischer Typ. Und der hat dann Afghanistan innerhalb von einem Jahr militärisch-politisch erobert. Mit Ausnahme eines kleinen Restes. Rechts oben, also im Nordosten, Panjshir-Tal und so weiter. Und dann herrscht in Afghanistan Ruhe.
Bis zu seiner Ermordung im November 2018 residierte in der Haqqaniya Madrasa auch der betagte Rektor Maulana Sami ul Haq, der selbst erklärte Vater der Taliban. Sami ul Haq war es, der seine Studenten aufforderte, über die Grenze nach Afghanistan zu gehen. Wir trafen ihn dort im Dezember 2005, gut 10 Jahre, nachdem er die Bewegung losgetreten hatte.
Ich erinnere mich nicht mehr, wann Mullah Omar hier den Abschluss gemacht hat. Als die Situation sich in Afghanistan zuspitzte, ernannte die Bevölkerung in Einklang mit den afghanischen Religionsgelehrten Mullah Omar zum Führer der Gläubigen. Als sie an die Macht gelangten, hatte Afghanistan 20 Jahre Bürgerkrieg hinter sich. Sie waren es, die dem Land Frieden brachten. Sie haben sogar den Drogenhandel unter Kontrolle gebracht. Sie sollten für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen werden. Aber stattdessen bekämpft der Westen sie jetzt. Ich habe keine Ahnung, warum die USA die Taliban erst unterstützten und das Steuer dann herumgerissen haben. Aber eines weiß ich sicher, dass die Taliban immer die Unterstützung der afghanischen Bevölkerung genossen haben.
Dies ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Das deutsche Volk steht in dieser Stunde, die so schwer ist für die Menschen in den Vereinigten Staaten, fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert.
Und dann kam der 9-11, dabei sind ungefähr 3000 Amerikaner ums Leben gekommen bei den beiden Türmen, die da eingestürzt sind.
Aus Sicht der USA hatten Sami ul Haqs Schützlinge, die Taliban, jetzt eine schwere Hypothek auf sich geladen. Sie beherbergten Osama bin Laden, den einstigen Verbündeten der afghanischen Dschihadisten gegen die UdSSR. Und der hatte nun beschlossen, den Heiligen Krieg fortzusetzen. Gegen die nach seiner Meinung zweite gottlose Macht der Welt.
Und am 7. Oktober sind die Amerikaner dann einmarschiert, zunächst mit Spezialtruppen und mit der sogenannten Nordallianz, vorwiegend Tadschiken, Usbeken sind aus dem Norden. Und dann haben die Amerikaner gegen die Taliban gekämpft. Und damit gegen die Pashtun und die Leute auch von Sami ul Haq.
Es gibt allerdings noch einen weiteren Akteur. Von Anfang an unterstützt der pakistanische Militärgeheimdienst ISI die selbsterklärte Friedensbewegung der Studenten. Als stark pashtunisch geprägtes Land ist Pakistan daran interessiert, die afghanischen Pashtunen zur dominierenden Kraft werden zu lassen. Pashtunistan. Diese Vision bedeutet für die Strategen in Islamabad vor allem ein zusammenhängendes Einflussgebiet vom Indischen Ozean bis hinauf zu den ehemaligen Sowjetrepubliken. Doch andererseits ist Pakistan auch auf US-Hilfe angewiesen. Aftab Sherpao, der pakistanische Innenminister selbst, empfängt mich Ende 2005 und versichert:
General Pervez Musharraf hat die Grundhaltung eingenommen, sich an der internationalen Koalition zu beteiligen. Wir wollen keinen Terrorismus in unserem Land. Wir wollen nicht, dass unschuldige Menschen getötet werden.
Und das sei mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Man beteilige sich aktiv an der Suche nach Osama bin Laden.
Im Rahmen einer Suchaktion haben wir ca. 75.000 unserer Soldaten an der Grenze zu Afghanistan stationiert. Darüber hinaus ergreifen wir politische Maßnahmen. Es ist uns jetzt gelungen, die Ältesten der Stämme und der Stammesfraktionen auf unsere Seite zu bringen.
In Rawalpindi, dem Hauptquartier der pakistanischen Armee, bittet Armeesprecher General Shaukat Sultan zum Briefing in Sachen Kampf gegen den Terror.
Auf der pakistanischen Seite der Grenze haben wir überall Truppen stationiert. Deshalb hat die Al-Qaida bei uns keinerlei Bewegungsfreiheit. Wo immer sie ihren Kopf heben, werden sie von uns aufgespürt, eingekreist und getötet.
Westliche Militärs der internationalen Afghanistan-Schutztruppe ISAF vermuten Bin Laden und sein Gefolge trotzdem eher in Pakistan. Klammheimlich geschützt von der dortigen Armee oder dem dortigen Militärgeheimdienst ISI. Schließlich hat der Terrorchef sich nach dem 11. September ja in den pakistanischen Tora Bora Bergen versteckt. Doch Armeesprecher General Shaukat Sultan spielt den Ball zurück.
Das Problem liegt eher auf der anderen Seite, in Afghanistan. Das ist ein riesengroßes Land. Und die ISAF-Truppen haben dort bloß eine Stärke von rund 15.000 Mann.
Um zu beweisen, wie zuverlässig man an der Seite der USA und deren Verbündeten steht, lässt die pakistanische Armeeführung vor dem Autor ihre Elite-Truppen paradieren. Und dann fährt sie den Gast aus Deutschland mit einem eigens dafür abgestellten Konvoi durch die unsicheren Stammesgebiete zu einem Militärposten am Khyber Pass, von wo aus man die afghanische Grenzregion im Blick hat.
Hier sehen Sie die Khoi Safed, die Ausläufer der berühmten Tora Bora Berge. Der Fluss hier ist der Kuram-Fluss. Hier liegt Afghanistan, hier Pakistan, das Kuram-Tal. Hier liegt Fort Jindola in Südwaziristan. Das ist das Talfort nahe dem Kuram-Tal. Und hier das Jamrod-Fort, das Sie auf dem Weg zum Khyber-Pass passieren werden. Die ganze Hauptmacht unserer Truppen sammelt sich in diesen Forts. Dort sind die lokalen Kommandozentralen. Von dort aus operieren wir.
Ein Major des Frontier Corps, der pakistanischen Grenztruppe, geschult in Öffentlichkeitsarbeit, ist eigens zur Begleitung des Autos abgestellt. Beim gemeinsamen Essen in der Offiziersmesse geht es plötzlich nicht länger um den Kampf gegen den Terror.
Now Bush is an enemy, but after killing...
Präsident Bush verhält sich wie ein Tier. Nach den 3000 Menschen, die im World Trade Center umgekommen sind, hat er Millionen von Menschen umgebracht. Afghanistan wurde angegriffen, angeblich weil Mullah Omar, der Taliban-Chef, Osama bin Laden nicht ausliefern wollte. Aber wie viele Leute liefern die USA nicht aus, die von den Gerichtshöfen der Welt gesucht werden? Glauben Sie, die Leute in Afghanistan interessieren sich für Bush oder Osama bin Laden? Die wollen wissen, wie sie sich ernähren können, etwas zu essen finden können. Viele haben nicht mal Matratzen, um zu schlafen. Die Afghanen sind den Ausländern schutzlos ausgeliefert, dieser ausländischen Invasion Afghanistans.
Und was er dann sagt, klingt fast wie eine Warnung.
Your role is neutral.
Bis jetzt spielt Deutschland noch eine neutrale Rolle. Sollten Sie den Amerikanern aktiv helfen, dann werden sie angegriffen werden.
You will be targeted at it. Because the people, they understand that you are establishing schools, you are establishing.
Bis jetzt verstehen die Afghanen, dass sie Schulen, dass sie Krankenhäuser bauen, dass sie für Medizin sorgen, dass sie ihnen Ärzte schicken. Sie helfen ihnen, sich zu ernähren. Sie bauen ihnen Häuser. Sie kämpfen nicht. Sie wollen überzeugen.
Have a peaceful environment. That's where they are with you. But if you kill, frankly speaking, if you harm my son, my daughter.
Aber ich sage Ihnen ganz offen, wenn Sie eines Tages meinen Sohn oder meine Tochter verletzen sollten, ist mir mein eigenes Leben egal. Ich besorge mir eine Waffe.
For you, it is the terrorism.
Für Sie mag das dann Terrorismus sein. Aber wenn ich mir dann einen Bombengürtel umbinde und als Selbstmordattentäter sterbe, dann ist das für mich ein Kampf für die Befreiung meines Landes.
It's the fight to liberate my country.
Zurück im Feldlager Kunduz im Jahr 2008. Hier richtet man die Blicke mit wachsender Sorge auf die Ostgrenze, auf eben diesen Khyber-Pass, auf Pakistan, das hier als Rückzugsgebiet der Aufständischen verstanden wird.
Es sind religiöse Eiferer, Taliban, vorrangig aus Pakistan, die über die Grenze, über die Ostgrenze dann einsickern und hier Anschläge planen und durchführen. Das beschäftigt uns natürlich, bindet Kräfte und verhindert, dass diese Kräfte eigentlich eingesetzt werden für das, was sie eigentlich machen sollen, nämlich Erkundungstrupps, die die Lage draußen auf der Fläche erkunden sollen und Wiederaufbauprojekte identifizieren sollen.
Alle unsere Projekte, die wir in den Hotspots der Taliban dort betreiben, sind natürlich mit den Religiösen abgesprochen. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Sonst hätten die das gar nicht zugelassen.
Entwicklungshelfer und Ex-Offizier Reinhard Ehres hat gegen Bedrohungsszenarien sein eigenes Konzept. Den Aufbau militärisch abzusichern, Soldaten in zivile Hilfsprojekte einzubinden, Uniformierte als Aufbauhelfer, das hält er grundsätzlich für verfehlt.
Wenn Soldaten dann tagsüber sich in Kampfhandlungen verwickeln lassen, vielleicht den einen oder anderen Taliban oder Aufständischen erschießen oder in einem Dorfgefecht auch ein paar Zivilisten erwischen und ich bin dann als ziviler Helfer mit den Soldaten quasi aus der Sicht der Afghanen unter einer Decke, dann wird das übel enden. Deshalb haben die meisten Hilfsorganisationen, auch große, nach ein paar Jahren schon gesagt, nichts mehr mit der Bundeswehr. Also war das Konzept ZMZ, zivil-militärische Zusammenarbeit oder vernetzte Sicherheit, hat dann nicht mehr funktioniert.
Ottermuchte, merkt euch das Codewort, hört sich blöd an, aber auf Codewort Ottermuchte einfach ruhig bleiben, dann wissen wir Bescheid, okay, irgendwas ist. Entweder drehen wir uns dann und gehen wieder raus oder biegen links oder rechts ab. Okay, wichtig ist, ruhig bleiben.
Wenn Offiziere der Bundeswehr und zivile Mitarbeiter des Provinzwiederaufbauzentrums aus ihren gepanzerten Fahrzeugen aussteigen, um afghanische Gesprächspartner zu treffen, tun sie das nur noch umringt von einer umfangreichen Sicherheitskomponente aus Fallschirm oder Gebirgsjägern.
Wenn es zu eng wird, zu viele Menschen da sind und irgendjemand stellt für sich fest, das ist hier nicht mein Ding, dann, bevor wir hier weiche Knie kriegen, ziehen wir uns komplett wieder ab und dann ist das Ding vorbei. Reserve steht bereit, Funkverbindung steht. So, Fragen? Keine? Chili, Bibo, hier vorne, Vorwärtsmarsch.
Vielen Afghanen kommen solche Patrouillen wie Außerirdische vor. Es gibt keinen Kontakt. Einheimische müssen in ihrem eigenen Land von Eseln und Motorrädern absteigen und sich an den Straßenrand stellen, sobald Deutsche vorbeikommen. Bei einer Bevölkerung, die seit Jahrzehnten tagtäglich mit hohen Risiken lebt, wirkt das Auftreten oft lächerlich, hysterisch oder einfach nur arrogant. Die Deutschen, heißt es, sind angeblich gekommen, um die afghanische Bevölkerung zu schützen. Aber jetzt schützen sie in erster Linie sich selbst.
Ich kann den Punkt verstehen. Ich will aber auch ein Stück um Verständnis für unsere Soldaten werben.
Franz Josef Jung, damals Verteidigungsminister.
Ich habe erlebt, wie unsere Soldaten mit Kindern sich unterhalten haben, denen auch Geschenke gegeben haben, die da um unseren Jeep standen. Und dann kam jemand mit dem Fahrrad und hat sich ganz fröhlich angenähert und der war in der Gruppe und dann zündete den Sprengsatz und die Kinder tot, zwei unserer Soldaten tot, er auch. So, dass man, wenn man sowas erlebt, etwas vorsichtiger ist, was das Thema Eigensicherung anbetrifft, das kann ich menschlich nachvollziehen.
Ein deutscher Offizier aus dem PRT, dem Wiederaufbauzentrum Kundus, soll Kontakt zu afghanischen Lehrern aufnehmen und über den Bau einer Dorfschule verhandeln. Die deutsche Bildungsoffensive nähert sich den Lehrern in Form von Gewehrträgern mit Sonnenbrillen und blonden germanischen Rauschebärten, die jede Annäherung der potenziell Auszubildenden im Radius von 5 Metern abwehren. Besonders suspekt erscheinen Rad- oder Mofa-Fahrer. Die könnten potenzielle Selbstmordattentäter sein.
Ruhig. Mein Kleiner soll anhalten und fertig. Fingerspitzengefühl.
Ist das so?
Ja, entweder er bleibt stehen oder bleibt nicht stehen.
Er bleibt stehen. Geht noch ein Stück weiter davor, ein bisschen Abstand gewinnen. Schön ruhig bleiben. Alles easy, geht immer weiter. Ja, ja.
اینجا نداریم، نیتو نداریم و این مردم صداقتی که دارن دارن مردم دیگه مردم است که کاملا مردم
چی دولت است Für ihre eigentliche Aufgabe, im Gespräch mit den zuständigen afghanischen Funktionsträgern Aufbauprojekte einzufädeln, bleiben oft nur wenige Minuten. In einem Dorf unweit der tadschikischen Grenze soll der Verbindungsoffizier den Distriktchef und den Dorfschullehrer treffen, um mit ihnen den Neubau einer Schule zu konzipieren.
We can try to manage a contact with the GTZ and that's what you can do, but no promise that they will start next month or beginning of the next year. But it might be necessary to build also in surrounding wall here in this area.
Kaum hat man sich die Hände geschüttelt, drängen die Fallschirmjäger zum Aufbruch. Der deutsche Verbindungsoffizier drückt dem afghanischen Schulmeister rasch einen Antrag der GTZ, der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, in die Hand und gibt das Signal zum Aufbruch. Wieder im sicheren Panzerfahrzeug, sagt er.
Wir hätten ihn jetzt gerne noch eingewiesen in das Ausfüllen dieses Antrages. Das machen wir dann halt am Telefon mit ihm.
In der nächsten Folge
lief halt zufällig gerade neben dem amerikanischen Verbindungsoffizier, als der diese Nachricht bekam. Ja, dann konnten wir im Prinzip nur zuschauen, wie die Amerikaner ihren Zugriff, ihre militärische Operation in unserem Gebiet durchgeführt haben. Für uns grenzt das an eine Demütigung. Wir stehen daneben, werden nicht mal informiert. Es ist unser Zuständigkeitsgebiet. Wir haben dort normalerweise das Kommando und dann kommen amerikanische Spezialkräfte und die interessieren sich dafür nicht.
Der verlorene Frieden. Deutschlands Einsatz in Afghanistan. Feature-Serie von Mark Turner. Es sprachen Jean-Paul Beck, Martin Bross, Jochen Langner, Marion Meinker, Volker Risch und der Autor. Ton und Technik Gunther Rose, Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.